und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
Ich kann es echt kaum glauben. Der heutige Gast ist ein ganz wertvoller Teil meines Lebenswegs. Es wird jetzt fast ein bisschen bromantic. Vorsicht. Ich schätze ihn brutal. Er ist, glaube ich, auch der erste Professor, den wir hier haben im Podcast. Aber jetzt mal unabhängig von der Fachlichkeit, ist er einer der Menschen, den ich mir immer wieder als Vorbild nehmen möchte, wenn es darum geht, das Leben zu genießen und auszukosten. Und ich bin da auf einem Weg des Lernens von dir, lieber Andi, weit davon entfernt am Ende zu sein. Und umso schöner ist, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Kompletter Titel: Herr Professor Dr. Andreas Schuttkin. Ich sag, lieber Andi und Freund, herzlich willkommen.
Lieber Philipp, lieber René, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und die Vorschusslorbeeren sind immens. Ja, und ich hoffe, ich kann einen Teil von dem erfüllen. Würde mich sehr freuen.
Ganz, ganz sicher.
Auch von mir, lieber Andi, herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute bei uns bist im Studio. Professor Doktor, wir hatten letztens schon das Thema mit dem Abitur. Wollen wir nochmal probieren? Andi, dein Abitur?
Mein
Schnitt? Welche Note?
2,6.
Philipp?
1,7.
Okay, dann bin ich wieder Nummer 3. Das ist nicht schwer.
Hast du
Ich habe ja kein Abitur.
Ja, okay.
Du bist wieder Nummer 1 geworden, Philipp. Letztens schon beim Markus warst du Nummer 1. Mhm. Ich hoffe, dass ich nochmal auf den zweiten Platz springen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei Hauptschule so einfach ist, jemanden zu finden, der da schlechter ist als ich.
Vielleicht in Herzenswärme.
Anyway.
Ja,
also. Schön, dass du da bist, Andi. Ich freue mich total. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Wir haben uns ein paar Jahre intensiver ausgetauscht, dann haben wir eine kleine Lücke gehabt, jetzt haben wir uns wiedergefunden.
Ja, super.
Das freut mich total. Ich glaube, mal so die Zeit zu nehmen heute, mal die Prioritäten zu setzen, führt uns gleich zum Thema auch, was wichtig ist im Leben, neben Arbeit, Beruf und sonstigen Themen. Ich muss ehrlich sein, das Thema heute kam so ein bisschen unerwartet für mich, als ich dich gehört habe. Ich dachte so, Sales, mein Thema heute geht's 100% Sales. Wie können wir Akquise machen? Wie können wir den Kunden durchdringen? Wie können wir Bestandskundenverwaltung minimieren? Du bist ja an der FOM, du unterrichtest Sales und Marketing. Ich dachte, bums, das ist mein Thema heute, aber es geht nicht um Sales. Vielleicht ein bisschen, oder? Aber eigentlich geht's.
Du, natürlich geht's auch um Sales und das ist ja jetzt auch kein Widerspruch. Also ich habe natürlich im Vorfeld, wie die Einladung gekommen ist, über die ich mich sehr gefreut habe, nachgedacht, was mache ich? Und ich wollte jetzt weder mit so einem Schlaumeier-Thema noch mit dem nächsten Checklisten noch mit den nächsten drei Punkten zum Erfolg kommen, sondern ich habe einfach gedacht, ich sag, mach was, was auch viel mit mir zu tun hat, was mir gut tut, wo ich Lust drauf habe. Lust ist ja auch unser Thema, ja. Und was ich glaube, aber was indirekt durchaus zum Erfolg führt.
Also unsere Folge heißt heute, Philipp?
Good day gleich good work, ein gelungener Tag.
Was ist ein gelungener Tag?
Für mich persönlich?
Gerne.
Also ich glaube, ein gelungener Tag ist was sehr Individuelles. Es ist für jeden was anderes, auch in unterschiedlichen Lebensphasen und in unterschiedlichen Wochentagen. Für mich beginnt ein gelungener Tag damit, dass ich in der Früh vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit habe für mich. Mhm. Ja, das kann sein, dass ich mich im Sommer einfach faul auf die Terrasse setze und der Sonne zuschaue, wie sie aufgeht. Das kann sein, dass ich schon den ersten Espresso des Tages genieße. Das kann sein, dass ich meditiere eine halbe Stunde lang. Und wichtig für mich ist, dass dieser Tag stattfindet erstmal ohne Handy, ohne Input von außen. Manchmal höre ich auch Musik, ja, manchmal nicht. Und dann geht der gelungene Tag weiter mit einem guten Cappuccino. Ich freue mich, wenn meine Frau mit mir redet. Ich freue mich, wenn ich die Kinder sehe. Und ja, so kann der Tag weitergehen.
Und wir haben ja doch jetzt auch ein bisschen den akademischen Teil dabei,
ja.
Andi, und da freue ich mich krass drauf. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn es jetzt am Anfang vielleicht sich ein bisschen theoretisch anhört, es ist hochrelevant und hochpraktisch.
Absolut.
Wie jede gute Theorie. Es gibt nichts Praktischeres als eine sehr gute Theorie. Deswegen hast du ja auch im Vorhinein den lieben Epikur mal in den Raum geworfen.
So ist es.
Den griechischen Philosophen der Lust.
So ist es.
Lust aber jetzt im Sinne von Lebensfreude, jetzt nicht unbedingt sexuell, aber schau mal, wo uns das Gespräch auch hinbringen wird.
Ja.
Magst du uns da nochmal einen kleinen Abriss geben?
Genau. Wie bin ich dazu gekommen? Also Genuss ist ein Thema, was mich sehr interessiert und wenn man sich mit Genuss beschäftigt, landet man schnell bei Epikur. Vielleicht so zwei, drei Sachen zu Epikur. Epikur lebte rund 300 Jahre vor Christus. Er war ein Gelehrter in Athen. Und was ihn bekannt gemacht hat, waren die sogenannten Gärten oder zunächst mal sein Garten. Also er hatte einen Garten und in diesen Garten hat er jetzt Leute eingeladen, die ihm nahe standen. Freunde, Menschen, die er sympathisch fand. Darunter waren auch Frauen, darunter waren auch Sklaven, was für die damalige Zeit sehr atypisch war. Und Ziel war es jetzt, in diesem Garten Lust zu erleben. Und jetzt denkt ihr natürlich sofort an wilde Partys und an Orgien. Nicht das ist der Fall, sondern für ihn ist Lust eher alleine zu sein mit seinen Freunden und in die innere Ruhe zu finden. Also eine leise Form von Lust, also gar nichts, was jetzt mit der heutigen, mit Konsum und sowas zu tun hätte, sondern in sich selber zurückziehen. Und ich glaube, ein besseres Wort für Lust wäre, Glück zu erleben. Ja, mit in einem vertrauten Kreise, im Rückzug, in der inneren Ruhe, Glück zu erleben. Und ja, das fand ich sehr schön. Und jetzt sagt er natürlich, wie kann man das auch in die heutige Zeit transportieren? Und gibt es da Ansatzpunkte?
Das ist meine Frage. Es ist spannend zu hören. Wir streben ja immer nach so Optimierung, nach Performance und nach Zielorientierung und wenn wir so nach Werte, diese Epikur-Denkschule der Gegenwart, wenn ich das jetzt mal so nicht Generation Z, sondern die jetzt das, was du sagst, Lust haben wollen, guten Tag erleben wollen, Mental Health, alles, was dazugehört. Wie kann man das einbauen auch für ein erfolgreiches Sales-Gespräch zum Beispiel, wenn man trotzdem jetzt unter der Woche merkt, okay, ich muss meine Zahlen bringen, ich muss eigentlich irgendwie Ende der Woche muss irgendwas stehen an Bord. Und trotzdem diese Epikur-Denkschule in seinen Tag mit einzubauen.
Ja, auf den ersten Blick ist das vielleicht ein Widerspruch.
Absolut.
In Wirklichkeit ist es so, dass diese Denkweise einem dabei unterstützen soll und begleiten soll, um tatsächlich nachhaltigen Erfolg zu haben. Jetzt weiß ich nicht, wenn wir über Vertrieb sprechen, ja, und ihr überlegt euch, bei wem ihr selber gerne kauft oder einkauft. So sind es selten Menschen, die irgendwie gestresst wirken. So sind es selten Menschen, die irgendwie mit sich selber nicht im Reinen sind, sondern wir mögen ja Verkäufer, die gut drauf sind, die fröhlich sind, die frei sind, die vielleicht auch so ein bisschen sonnengebräunt sind, die offen, fröhlich durchs Leben gehen, die haben in der Regel auch den meisten Erfolg. Und wenn man jetzt Epikur nimmt, so kann diese Lehre, dieser Ansatz, und mehr möchte ich nicht daraus machen, einem helfen, zunächst mal als Mensch zu funktionieren. Mir gefällt ein Ausspruch von Matsushita. Matsushita ist der Gründer von Panasonic und Panasonic ist ein früherer Beratungskunde von mir. Und ich habe mich viel mit ihm beschäftigt und das passt auch ganz gut rein. Matsushita hat gesagt, hier der Ort bei uns, die Firma Panasonic, ist nicht der Ort, wo Produkte hergestellt werden und verkauft werden, sondern es ist der Ort, wo Menschen gemacht werden, wo wir Menschen entwickeln. Und diese Menschen, aus dem, dass sie entwickelt sind, verkaufen dann unsere Produkte, die entwickeln was und die haben Erfolg. Und so würde ich jetzt Epikur auch sehen. Also es ist jetzt keinesfalls, dass es nicht um Leistung geht. Es gehört zum gelungenen Tag genauso dazu. Natürlich, wenn ich meinen gelungenen Tag weiterführe, möchte ich Erfolg haben. Ja, so ungefähr so zwischen 9 und 12:30 mache ich die Sachen, die an dem Tag wichtig sind, die mir unter den Nägeln brennen. Und ich möchte Erfolg haben. Ich möchte Erfolg haben bei der Kundenakquise. Ich möchte Erfolg haben, wenn ich was vorbereite, wenn ich zum Kunden fahre. Ich möchte Erfolg haben auch beim Startup. Ich möchte hier vorankommen. Und wenn es dann Mittag ist, dann reflektiere ich natürlich, wie war der Vormittag? Und natürlich ist dieses Leistungsdenken und das Leben vergrößern auch Teil meines Lebens. Und Epikur ist ja kein Widerspruch, sondern ist eigentlich mehr ein Befähiger, eine Grundlage, um das zu bewältigen.
Also eigentlich zu sagen, okay, starte gut in deinen Tag mit dir selbst, um danach auch in den Gesprächen, die du in irgendwelchen Ebenen hast, dieses Selbstwert, dieses Glück, was du gerade empfindest, mit reinzutragen, das wird der Gegenüber spüren.
Absolut, absolut. Und das ist auch so. Also ich beschäftige mich ja seit 20 Jahren jetzt mit Vertriebsmitarbeitern und es gibt, glaube ich, so zwei Parallelen oder zwei Sachen, die alle gute Sales-Mitarbeiter haben. Das eine ist, sie können gut über Geld reden, sie können gut fordern. Und das zweite ist, sie sind irgendwie als Mensch, wie auch immer sie sind, aber sie sind als Mensch echt. Sie sind bei sich und die Arbeit, die Tätigkeit hat eine gewisse Leichtigkeit. Es fällt ihnen nicht schwer. Sie machen das gerne. Sie haben Freude bei der Arbeit und Freude bei dem, was sie tun. Und wenn man jetzt Epikur rauszieht aus dem Begriff Lust und mehr hin zu Freude haben, es geht leicht, ich habe gute Gedanken, es macht mir Spaß, dann glaube ich, passt es ganz gut und dann kann man das auch gut in die heutige Zeit nehmen.
Vielleicht kann ich da nochmal ein bisschen nachfragen, Andi, weil ich will ehrlich sein, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Also ja. Zum einen dieses Gartenbild, das gefällt mir sehr gut. Und was ich jetzt da von dir gehört habe, das ist ja eine relativ demokratische Veranstaltung war. Das heißt, es waren beide Geschlechter, aber auch Sklaven, wo du sagtest, okay, das war früher einfach nicht normal, auch diese Bevölkerungsgruppe mit einzubeziehen. Aber wenn wir jetzt so mehr über die Ideen auch sprechen von Epikur, also es war schon dieser Fokus auf Glück finden mit sich selber, aber auch miteinander in einem schönen Kontext, also in einem Gartenkontext. Ja. Was sonst von dieser Philosophie würdest du denn sagen, hat diese Relevanz für uns jetzt heute, sowohl hier im Raum, aber eben auch für den Bereich Vertrieb und Arbeit als solche?
Ja, ich würde sagen, diese Angstfreiheit, die auch bei Epikur eine große Rolle spielt, also sich das durch das Außen nicht so verrückt machen zu lassen. Epikur hat damals gesagt, schau mal, dieser Garten ist ein Ort, ist so ein geschützter Raum, wo wir gut miteinander sind, wo wir Freundschaft leben, wo wir auch in die Ruhe kommen und es geht uns gut. Und wenn man das jetzt mal übersetzt, kann dieser Garten ja auch jetzt, kann ein physischer Raum sein, wo man sich zurückzieht, das kann die eigene Wohnung sein, das kann aber auch das Büro sein, wo so ein geschützter Raum ist. Und wenn man mal sieht, wie das Leben derzeit ist, ja, wir haben Corona hinter uns, gerade in unserer unmittelbaren Nachbarschaft gibt es 2 Kriege. Jetzt haben wir Inflation und viele Krisen, Druck von rechten Parteien. Dann ist es ja gar nicht so leicht, jetzt erstmal bei sich zu bleiben und sich auf seinen Alltag zu konzentrieren. Ja. Und hier, glaube ich, kann einem Epikur helfen, dass man zuerst mal sagt, okay, ich kann jetzt nicht die gesamte Welt retten und ich kann auch erstmal nicht die gesamte Welt steuern, aber ich kann mich steuern. Und ich schaue, dass es mir heute gut geht. Das heißt nicht, dass man desinteressiert ist. Mhm. Im Gegenteil. Aber es heißt zunächst mal, dass ich das beeinflusse, was ich beeinflussen kann, mich, und dass ich angstfrei lebe. Mhm. Sowohl was das Außen angeht, wie auch am Arbeitsplatz. Also ich glaube, dass eine angstfreie Kultur wichtig ist für ein Unternehmen, um nachhaltigen Erfolg zu haben. Das heißt nicht, dass es leistungsfrei sein soll. Aber das heißt, dass ich den Blick auf das habe, was da ist. Also, dass ich, sagen wir mal jetzt im Sales, ein Mitarbeiter ist bei 90%. Das sind nicht 100. Ja, Mitarbeiter werden eingestellt, um Pläne zu erreichen. Aber er hat 90. Jetzt kann ich natürlich permanent darüber sprechen, dass 10% fehlen. Ich kann aber auch zunächst mal sehen, was da ist. Ich kann sagen, schau mal, 90%, du bist auf einem guten Weg. Wie kann ich dich helfen? Wie kann ich dir unterstützen? Also ihm auch diese Sicherheit geben, dass ich ihn fördern möchte oder ihr, ihn auch begleiten möchte, dabei sein möchte und ihm auch das Gefühl geben, dass ich an ihn glaube. Mhm. Ja, und das ist gedacht auch mit angstfrei. Klar, wenn jetzt jemand im Sales ist und er oder sie schlichtweg nicht geeignet und schafft 5 Jahre hintereinander nicht annähernd die Ziele, dann muss man sich zusammensetzen und reden. Mhm. Aber wenn man jemanden da hat, dann hat dieser Mensch Vertrauen verdient, Vorschusslorbeeren, Unterstützung und auch, ich glaube, wichtig ist auch, dass der Mitarbeiter dieses Vertrauen spürt des Vorgesetzten Philipp René, ja, von euch zum Beispiel, dass ihr dran glaubt, dass er das schafft oder sie.
Absolut d'accord.
Was macht es mit dir, René, jetzt mal?
Absolut, also, ich bin total dabei. Wir haben gerade ein paar Gedanken, aber ich vergleiche es mal so, wenn ich das so mit Worten so innerlich heil, ausgeglichen, im Balance. Jetzt sind das so schöne Worte, wo man sagt, okay, wir wünschen uns Mitarbeiter, die gesund sind, die eine innerliche Ausgewogenheit haben, die ein gewisses Selbstvertrauen, Selbstwert haben, die sich selbst mögen, weil sie dann auch natürlich gut sind. Jetzt stelle ich mir die Frage, jetzt kommt jemand rein, neuer Job, und dann geht das los. Der hat einen Zähler, wo er so und so viele Schritte machen muss, will am Tag. Der hat irgendwas anderes, was tickt. Der hat eine Agenda, der hat das. Der hat ein Ziel, der muss so und so viele Verkaufsgespräche machen, etc. pp. Wie bekomme ich die Person, dass ich sage, hey, nimm dir früh die halbe Stunde, nimm dir am Abend nochmal eine halbe Stunde, nimm dir Zeit für dich selbst in dieser gehetzten Welt? Das wäre so eine Frage. Was gibt's da? Was kann man auch als Manager vielleicht so jemandem mitgeben?
Man kann es ihm vorleben, man kann über sich selber erzählen, also seinen eigenen Tag. Viele neue Mitarbeiter sind ja zunächst mal da und sie wollen ja nichts falsch machen. Ja, sie kommen hierher und geben sich leistungsbewusst und geben sich als Performer. Und in Wirklichkeit sind die meisten Mitarbeiter froh, wenn jetzt Vorgesetzte auch Fehler einräumen. Wenn sie sagen, du, ich habe jetzt auch nicht gewusst, ob wir die Woche die Ziele erreichen. Wir waren letzten Monat hinterher und ich habe jetzt auch nicht sofort gewusst, an was es liegt. Ja, liegt es an mir? Kann ich was besser machen? Ihr seid ein super Team, ihr macht es fantastisch. Wie kann ich helfen? Also dieses eigene, erstmal sich jetzt nicht über das Team stellen, sondern zu sagen, ich weiß auch nicht immer, an was es liegt. Ja? Also Fehler auch eingestehen, Unsicherheiten, die mit dem Team teilen. Und zum Zweiten zu sagen, du, ich muss nach Hause, weil meine Frau braucht mich. Oder die möchte ich, oder ich möchte meine Tochter sehen. Ja? Das ist mir jetzt wichtig. Also menschlich auch zu sein und sich nicht selber als Maschine hier zu positionieren, wo es nur ums Leben gibt. Weil ihr als Top-Führungskräfte seid ja auch in erster Linie Mensch. Und das ihm oder ihr auch die Möglichkeit geben, da über sowas auch preiszugeben. Ja? Und nochmal, wenn jemand sich wohlfühlt mit Optimierungs-Apps, ist es ja in Ordnung.
Also ich, was das mit mir macht, Philipp, ich höre dem Andi ja wahnsinnig gerne zu, weil da rattert so viel und ich erkenne mich in ganz vielen Sachen überhaupt gar nicht wieder.
Du erkennst dich gerade nicht wieder?
Ja, auch nicht die Art, wie man denkt, ja. Wenn man ja selber vielleicht, also ich selber nicht, wahrscheinlich sehr wenig Epikur habe und das genieße, sondern eher denkst so, warum sind die anderen nicht so wie ich? Warum sind die nicht 24/7 für die Firma da? Warum tickern die nicht genauso? Und das zu lernen, dass auch anders gut sein kann. Ich glaube, das ist ein großer Schritt.
Ja.
Dass es nicht immer geht, als einer 10 Stunden im Büro sitzt, deswegen ist der gut oder schlecht, sondern dass die Zeit, die man da ist, optimal genutzt wird.
Ja.
Und auch Freiheit für andere Dinge es gibt im Leben und auch während der Woche. Das nicht gut oder schlecht ist. Aber du hast vorhin was Spannendes gesagt, mit dem erstmal zu sagen, was da ist. Man neigt ja oft dazu zu sagen, wir müssen an den Schwächen arbeiten oder an den Herausforderungen arbeiten. Und ich habe für mich immer gelernt, dass ich lieber an den Stärken von Mitarbeitenden arbeite. Weil ich glaube, die zu erweitern, ist viel leichter, als eine Schwäche oder eine Herausforderung zu bekämpfen oder die umzuwandeln. Ich glaube, das ist ein Weg, den vielen Managern helfen würde, nicht immer zu sagen, was kann jemand nicht gut und da müssen wir raufgehen, sondern was kann jemand gut und das vielleicht nochmal zu optimieren.
Genau.
Ist das Stärken.
Vielleicht, Stärken. Ja.
Auf jeden Fall.
Weil der Kampf, den kämpfen ja beide. Der Manager versucht irgendwas zu ändern und der Mitarbeitende versucht es irgendwie anzunehmen und weiß aber nicht, wie er es macht, weil es ihm wahnsinnig schwerfällt.
Absolut.
Ja. Das heißt, du hast, wenn ich das mal so zusammenfasse, so eine Philosophie, den Tag für sich gut zu starten, dann einfach sich einen Fokus zu setzen, der auch ganz klar ist, da meine Ziele zu erreichen und auch nicht irgendwie, da bin ich dann nicht irgendwie da flachsig unterwegs, sondern da habe ich auch
reflektieren. Ich bin selber durchaus leistungsorientiert. Ja. Wie ihr wisst, habe ich auch ein Startup gegründet.
Ja.
Und wenn man bei dir, René, ist es ja auch mit Startup, da ist man oft außerhalb seiner Komfortzone. Und ich habe aber gemerkt, dass ich beim Startup ist man ja dauernd im Mangel. Ja, man denkt dauernd, warum dauert es so lange? Das wollten wir schon letzten Monat erreichen. Und man ist dauernd diese Unruhe und es führt ja auch zu einer Unzufriedenheit. Und wenn ich das Leben möchte, heißt es nicht, dass es mir immer gelingt. Ja, und da bin ich durchaus übertrieben ungeduldig auch gewesen. Die gesamte Firma ist besser vorangekommen in dem Moment, als ich selber auch viel mehr akzeptiert habe. Also ich habe akzeptiert, dass Sachen länger dauern. Das heißt nicht, dass ich es anders gerne gewollt hätte, aber dass ich mehr die Stärken von jedem Einzelnen gesehen habe und auch bei mir akzeptiert habe, was ich alles nicht kann, ja, was ja durchaus eine Menge ist. Da habe ich mich selber wohler gefühlt. Ich habe eine andere Sprache gehabt mit meinen Kollegen, war gelassener und insgesamt war das dienlich. Ja,
Jetzt Sache. Beschreibst du dir selber, was ich noch nie gesehen habe, als 0 oder 1 Mensch. Also, oder schwarz oder weiß, kann man das genauso sagen. Ist das richtig? Ich hatte das mal von dir wahrgenommen, dass du sagst, ich bin so ein 0-1 Mensch.
Wusste ich gar nicht, dass ich das gesagt habe.
Ich bin so ein 0-1-Mensch. Hast du trotzdem so die Balance oder siehst du immer, okay, das ist schwarz, das ist weiß, das ist 0-1? Oder?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich in guter Balance lebe. Oder ich versuche es zumindest. Es gelingt mir nicht immer. Vielleicht, wenn man 0-1 sagt, ich versuche, sagen wir, aus dem Wellbeing, aus dem Wohlfühlgefühl raus zu leben und zu arbeiten. Aber ich stelle mir durchaus ambitionierte Ziele. Also das ist vielleicht so. Auf den ersten Blick sagt man, wie soll das gehen? Aber ich glaube, dass das, also für mich persönlich ist es der Schlüssel. Also wenn ich aufwache um 6 Uhr, 6:30 Uhr und stehe auf und habe schon im Kopf, was ich heute alles tun muss und fühle mich im Mangel und dann wird der Tag nicht rund. Dann laufe ich nicht rund und dann erreiche ich weniger, als wenn ich den Tag gelassen angehe, kurz rausgehe, vielleicht auch eine Runde spazieren gehe, manchmal auch laufe, meditiere, ausführlich Kaffee trinke, vielleicht sogar in der Zeitung ein bisschen blättere und dann aus diesem zufrieden, also aus diesem, ich nenne es so, dieses sanfte Lächeln. Also man hat dann so ein Lächeln. Mhm, ja, man ist in der Früh und denkt sich, super Tag. Mhm. Ja, die Sonne scheint und es geht einem gut. Und wenn ich dann ich versuche aus diesem Gefühl rauszuarbeiten und das mitzunehmen. Mhm. Und das könnte auch ein Modell sein. Ich arbeite viel von zu Hause oder ich fahre eben zum Kunden. Dann versuche ich das auch im Auto oder im Zug so mitzunehmen und auch mit diesem Lächeln beim Kunden anzukommen.
Jetzt frage ich den Andi danach und dich, Philipp, wie kriege ich aus dem Tag, der so gestartet ist, wie ich es gleich berichte, einen gelungenen Tag hin? Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und meinem Hund, habe angehalten und wollte in den Eisbach gehen. Mein Hund ist den Tag vorher abgehauen und habe ich ihn ans Fahrrad angebunden, weil ich gehofft habe, dass praktisch das Fahrrad den Hund hält. In meiner weisen Voraussicht habe ich gedacht, okay, wenn das Fahrrad umfällt, fällt es auf den Hund. Was passiert mit dem Hund? Tatsächlich ist passiert, dass das Fahrrad umgefallen ist. Der Hund ist abgehauen und meine Mütze, mein Handschuh und mein Schal sind im Eisbach gewesen. Mein Fahrrad war zur Hälfte im Eisbach. Ich war auf allen Vieren vor dem Eisbach, habe mein Fahrrad gerettet, meine Handschuhe, meinen Schal und meine Mütze. So ist mein Tag gestern gestartet. Wie kriege ich aus so einem Tag noch einen gelungenen Tag?
Das klingt jetzt nicht ungelungen. Also ich glaube, das Wichtigste ist sicherlich Humor, ja? Auch eine Akzeptanz und dass du es einfach mit Humor nimmst, ja, und über dich selber lachst und sagst, ja, so ist das Leben. Okay. Ja? Und vielleicht auch merkst, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich war der jetzt für deine Organisation, war der Tag trotzdem erfolgreich. Auch wenn du hier so Slapstick-mäßig unterwegs warst.
Das hat keiner gesehen. Aber
das hat keiner gesehen.
Weil du nicht im Büro warst vielleicht.
Ja. Aber ich habe gemerkt, dass so, ihr kennt das ja manchmal, die Tage beginnen dann irgendwie so und du denkst, du hast das Gefühl, du gehst dann nach Hause, dann trittst du vielleicht noch auf die Zahncreme und dann fällt alles raus. Ja. Und dann denkst du, heute bleib ich zu Hause.
Ja.
Also heute funktioniert nichts.
Aber er kann doch trotzdem, ich meine, du hast gelacht, ja, du lachst jetzt wieder, dich ein bisschen auf die Schippe selber. Und trotzdem passieren ja Sachen so zu deinem Guten. Also es ist ja kein Widerspruch.
Also, also da feiere ich dich ja so sehr. Es ist nur gerade für mich jetzt in meiner Situation mit so einer kleinen Tochter, die einen halt dann 5, 5:30 spätestens halt dann aufweckt und man einfach komplett übermüdet ist die ganze Zeit und dann natürlich auch im beruflichen Kontext seine Herausforderungen hat, klingt es nach einer ganz wunderbaren Vision. Mir fällt es gerade super schwer, da so optimistisch zu sein. Aber ich glaube, es steht und fällt wirklich mit dieser Fähigkeit, über sich selber zu lachen, auch mal milde mit sich selber zu sein. Und gerade als du jetzt auch vorher so darüber gesprochen hast, über Führung, ich habe einmal diesen Rat bekommen, es war ein Ratschlag, der aber nicht wehgetan hat, zu sagen, hey, Führung beginnt damit, dass du lernst, dich selber zu führen. Weil wenn du das nicht kannst, dann wirst du auch nicht wirklich gut, nachhaltig, effizient führen können. Und ich bin gerade sehr schlecht in der Selbstführung und hoffe halt sehr, dass es nicht auch einen negativen Effekt hat auf mein Team und auf meine Organisation. Aber ich finde es gerade so, ja, in so neuen Situationen, familiär oder auch im Unternehmen, wenn es halt wirklich mal nicht gut läuft, super schwer, dann so das Büro zu einem Lustgarten zu machen. Aber auf der anderen Seite will ich diese Hoffnung nicht ziehen lassen. Und jetzt, wenn ich euch beiden so zuhöre, gibt mir das schon auch wieder Hoffnung, aber ich finde es im Alltag halt sau schwer umzusetzen. Und schon auch teilweise eine luxuriöse, fast elitäre Diskussion. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat jeder diese Inseln, egal wo er oder sie lebt, welchen sozialen Stand er oder sie hat. Man muss halt diesen Blick entwickeln.
Ja. Aber vielleicht nochmal dazu, Philipp, ist ja spannend, kann man das immer alleine schaffen? Ja, also kann man auch selber das, über was wir jetzt sprechen, kann man das alleine hinbekommen oder braucht man vielleicht auch Unterstützung? So auch, Andi, für mich so die Frage, du bist jetzt gestanden im Leben, Professor, Doktor. Ich selber habe gemerkt, dass ich irgendwann mal Unterstützung gebraucht habe, externe, ob das jetzt Psychologe ist, ein Coach oder ein Mentor oder jemand, der dir einfach zuhört. Bist du der Meinung, dass Manager, Geschäftsführer auch oder auch sich das eingestehen dürfen, da mal Hilfe sich zu holen, um wieder in solche gelungenen Tage zu kommen?
Naja, absolut. Also ich meine, in erster Linie sind wir ja alle Menschen, ja, mit unseren Stärken und Schwächen. Und ich glaube, sag mal, was ein Manager ist, das definiert ja auch jeder selber. Und jetzt bei dir, Philipp, so dass du auch dieses Gefühl hast, du alleine, wenn du jetzt mal sag mal, in deinem Privatleben einfach mal gefordert bist, das ist doch völlig normal. Und das ist ja auch total in Ordnung. Mhm. Das darf ja auch sein. Und ich glaube, wenn du mal jetzt müde in den Job kommst, weil deine Tochter gerade Zähne kriegt oder so, das ist doch auch in Ordnung. Dann das kann man auch sagen. Das macht dich ja auch menschlich. Und dann gibst du halt nicht 100%, sondern mal 80%. Das ist, glaube ich, total in Ordnung. Mhm. Und zum Thema Hilfe oder Unterstützung. Ich glaube, es tut jedem Menschen gut, mit jemand anders zu reflektieren. Ich selber mache das auch. Ich bin der Meinung, wenn man jetzt Vorträge hält oder wenn man jetzt Coachings macht oder Trainings oder berät, sagt man ja immer, anderen Menschen gibt man immer Impulse. Ja, und so, du hast vorher gesagt, ein Ratschlag ist immer auch ein Schlag. Ja? Mhm. Und das mögen ja Menschen nicht unbedingt. Und deswegen ist gut, wenn man auch die andere Seite kennt, dass man nämlich jetzt nicht der Coach ist, sondern der Coachee, der gecoacht wird, der was konsumiert und so sich auch weiterentwickelt. Also diese Bereitschaft soll da sein oder sollte da sein. Mhm. Und meistens ist es gerade auch so ein männliches Thema, dass man das für eine Schwäche hält. Aber ich glaube, die Gesellschaft hat sich auch geändert, dass man sagen kann, klar, ich reflektiere meine Themen und es tut mir einfach gut. Ja.
Und da ist jetzt wirklich eine Frage, die ich so offen mal in den Raum stellen will. Wir sind ja schon in so einer kleinen Bubble, dass wir ja jetzt da sind, über solche Themen sprechen können, über Verletzlichkeit, psychologische Sicherheit, ja so als Konzept auch. Jetzt so aus deiner Erfahrung, wo du mit vielen Unternehmen arbeitest, ja auch offensichtlich mit Panasonic, ist ja ein japanisches Unternehmen, glaube ich, wenn ich es vorher richtig verstanden habe.
War vor 15 Jahren.
Oder war es, ja. Wie angekommen sind denn solche Fragestellungen bei den Kunden, die, mit denen du arbeitest? Ich glaube, es sind jetzt nicht nur Konzerne, sondern ja auch mal teilweise kleinere Unternehmen, gerade vielleicht auch eher jetzt nicht immer in den Großstädten, sondern auch mal darüber hinaus. Wie weit sind wir denn da, über solche Themen, über verletzliche Themen auch wirklich offen sprechen zu können auf Führungsebene?
Das würde ich sagen, ist von bis. Es gibt Familienunternehmen, die tatsächlich noch die das Unternehmen führen wie eine große Familie, die gibt es tatsächlich. Dann gibt es viele vorgesetzte Manager, die sich wahnsinnig Gedanken machen um ihre Mitarbeiter, vielleicht sogar in einer gewissen Weise zu viel. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich dieses sehr leistungsorientierte, distanzierte, hier ist dein Arbeitsplatz, hier ist dein Telefon, hier ist dein Rechner, hier ist dein Gehalt und am Ende des Monats müssen die Zahlen passen. Mhm. Diesen Führungsstil gibt es auch. Ja. Und ich glaube, dass Mitarbeiter suchen sich ja auch Kulturen. Das heißt, wenn jetzt jemand in der letztgenannten Firma ist, ist es anscheinend für sie oder für ihn ja auch in Ordnung. Und man sucht es. Und ich glaube, es gibt jetzt da nicht besser oder schlechter, sondern es gibt Überzeugungen, Kulturen, die in Firmen gelebt werden, weil man glaubt, das soll so sein. Und die Mitarbeiter, die dazu gut passen, die kommen dann. Mhm. Und so ist die.
Aber gib uns nochmal so ein bisschen vielleicht noch ein, zwei Tipps so Richtung Management. Jetzt Startup-Mentalität oder Vertriebsmentalität. Wir haben immer irgendwie Zahlen, Druck, wir müssen irgendwas erreichen, irgendwas bringen. Ja. Ob das jetzt Telefonate sind, Kundenmeetings, Abschlüsse, Ratios, irgendwas muss ja immer da sein. Und man driftet, auch mir oft passiert, dann als Manager oft in so Micromanagement ab. Jetzt haben wir auch noch Remote-Work, dann sind die Menschen irgendwo. Hast du so einen kleinen Werkzeugkoffer, wo man dann sagt, Mensch, das musst du vielleicht vorher schon hinbekommen über Vertrauen, über Erwartungshaltung, über Dinge, die da vielleicht im Vorfeld klarer kommuniziert sind, damit du dann nicht anfangen musst zu kontrollieren und abdriftest in irgendwas? Und wie kann man sich das irgendwie dann so, kann man da selber aus dieser Schleife auch ein bisschen raus? Weißt du, was ich meine? Kannst du mir so folgen?
Ja, ich glaube, dass Führung.
Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt Manager und sagst, früh setze ich mich erstmal eine Stunde, setze ich mich immer auf einen Kaffee, dann schreibe ich mir so ein bisschen meinen Tag, dann komme ich rein und abends setze ich mich auch noch irgendwo hin und schaue mir den Hofgarten an und beobachte die Menschen und denke so, wow, ist das ganz schön. Jetzt sagt dein Mitarbeiter, der sagt, ja, aber das kann ich nicht machen, ich muss ja hier 35 Calls machen. Und der sitzt da im Kaffee und sitzt im Lustgarten und schaut sich das an. Und trotzdem denkst du ja als Manager die ganze Zeit ans Unternehmen. Das heißt, nur Arbeitszeit ist ja nicht gleich Präsenzphase. Verstehst du, was ich meine? So dieses,
ich weiß schon,
dass du das auch abgeben kannst und dass die Mitarbeitenden verstehen, ich muss meinen Tag auch irgendwie so gestalten, dass ich.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich denke mir eher das Gegenteil. Ich denke mir immer, also ganz viele Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, die zeigen mir ihren Kalender und dann sind da am Tag 6, 7 Meetings von jeweils eine Stunde. Mhm. Und das ist aus ihrer Sicht, sagen wir mal, dieses Doing, und das ist, gilt als professionell. Und ich nehme das zur Kenntnis und ich denke mir, wann arbeitet der? Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Ja. Weil wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, ist meine Hauptarbeit ist führen, für die Mitarbeiter da zu sein, zu unterstützen, zu helfen. Und der zweite Teil ist Kommunikation. Und der dritte Teil ist Denken, Nachdenken. Ja, über wo wollen wir hin, was können wir besser machen. Und ob ich das jetzt in einem Meetingraum mache oder ob ich das jetzt draußen mache, und vielleicht ist es mal eine gute Idee, mit dem Mitarbeiter den mal an der Hand zu nehmen und sich mit ihm mal kurz in den Hofgarten zu setzen, auf eine halbe Stunde beim Schumann schnell einen Kaffee mitnehmen. Und ich glaube, da erfährt man vielleicht in einer halben Stunde mehr als dieses Pseudoprofessionelle immer in Meetingsraums, und es muss immer an Schreibtischen stattfinden. Ich halte davon weniger, und ich glaube auch nicht, dass das effektiv ist. Und dann sind wir wieder dabei, dass wir die Stunden zählen, dass man sagt, oh, jetzt ist es Freitag 17 Uhr, jetzt kann ich noch nicht heimgehen, weil wir sind ja ein Startup und wir haben die Ziele noch nicht erreicht. Und daran glaube ich jetzt ehrlich gesagt weniger. Ich glaube nicht an immer an die eingesetzte Zeit, sondern ich glaube an Fokussierung und an sich auf die eigene Aufgabe wieder zu konzentrieren.
Ich finde es jetzt gerade sehr schön, dass du sagst, okay, Leistung ist nicht die Anzahl an gemachten internen Meetings. Oder ich selber glaube, ich habe da so teilweise so einen fast so einen puritanischen Druck, dass Arbeit nicht zu viel Spaß machen darf. Dass ich sage, okay, ich muss mich noch so ein bisschen quälen und sagen, also unter 8 interne Meetings geht's nicht pro Tag, oder jede Lücke wird dann noch aufgefüllt mit irgendwelchen internen Meetings. Und ich glaube, um jetzt wirklich ganz groß zu sprechen, die Menschlichkeit geht da schon verloren, und dann lieber, bevor ich da so ein Check-in mache, mit jedem Mitarbeitenden einzeln eine halbe Stunde jede Woche und ein Check-out noch, vielleicht einmal im Monat wirklich spazieren zu gehen und zu sagen, hey, was bewegt dich gerade? Man kommt sowieso immer wieder auf die Arbeit, und am Ende geht es dann darum, wie du schon sagst, eine gewisse Erfüllung zu finden, bei Zielerreichung natürlich auch. Absolut. Und ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist.
Nee, es ist vielleicht auch das Wort Spaß, ja, also ich glaube nicht, dass man bei der Arbeit immer Spaß haben muss. Und wenn man jetzt zu Epikur kommt, da geht es auch nicht um Spaß. Also Spaß ist für mich, das sind Luftballons und man lacht sich da und kaputt. Mhm. Sondern was mir besser gefällt, ist so bei der Arbeit so eine Leichtigkeit, so ein Lächeln in sich selbst. Mhm. Dass man sagt, ja, vielleicht wäre ich im Sommer gerne in dem Moment am Baggersee, aber in der Arbeit ist es jetzt auch okay, weil ich mache was mir Freude macht. Und ich glaube, dass man auf diesem Weg auch die Ziele einfacher erreicht. Es ist jetzt bei unserer Diskussion, glaube ich, ist mir wichtig, dass es diese Haltung, die ich favorisiere, jetzt nicht dazu dient, dass letztendlich die Kennzahl Spaß ist, sondern die Kennzahl ist schon das, was rausgekommen ist. Also schon Umsatz beispielsweise im Sales. Aber der Weg dahin muss nicht hart sein.
Na, unbedingt. Also,
der Weg dahin muss nicht über Zeiteinsatz, und der Weg dahin muss nicht jetzt über das, was als professionell gilt, sondern der Weg dahin, es kann leicht sein, ja. Und wenn es leicht geht und alles läuft super, dann ist man als Führungskraft dann, also optimal ist ja, wenn man keine Führungskraft braucht.
Absolut.
Und die Mitarbeiter selber in der Früh reinkommen, ja. Und wenn man jetzt Arbeitsmotivation, Herzberg, ist so die Arbeit selbst, ja, der stärkste Motivator. Ja, klar, im Sales, wir sind auch kompetitiv, wir wollen eine Prämie und wir wollen das alles, aber ich glaube, es ist eigentlich das gesamtheitliche Leben eines Mitarbeiters zu sehen, warum soll er sich in der Arbeit völlig anders fühlen als zu Hause? Zu Hause fühlt er sich wohl. Und wenn er in die Arbeit kommt, soll er sich auch wohlfühlen. Und zu Hause lacht er ja auch nicht den ganzen Tag und macht nur Spaß, einen Jux nach dem anderen. Und so muss es in der Arbeit auch nicht sein. Aber ich finde es schön, wenn Mitarbeiter mit einem Lächeln reinkommen, wenn die nicht diesen Montagsblues haben, sondern sagen, ich hatte ein tolles Wochenende und jetzt habe ich einen tollen Montag und jetzt mache ich hier weiter und jetzt rufe ich meine Kunden an, ich bin ausgeruht, mir geht's gut, ich freue mich auf die Mittagspause, dann kann ich mit meinen Kollegen mich austauschen, ich freue mich jetzt aber auch auf meine Kunden, mich interessiert, wie es denen geht, und ich freue mich jetzt, wenn ich am Ende des Jahres in dem Fall uns meine Sales-Ziele erreicht habe.
Also wir sind ja auch, kommen ja auch so ein bisschen von Zahlen und Fakten. Ab und zu ist eigentlich dein Part, Philipp, aber ich bin heute mal der, der vorangeht.
Gern.
Ich denke, das zahlt ja auch so ein bisschen darauf ein, dass wir aktuell, sag mal, beruflichen Fehlzeiten auf dem Höchststand haben in Deutschland, laut Fehlzeitenreporter AOK. Und das Witzige, dass als Beschwerden am häufigsten genannt werden, Erschöpfung, 78% Erschöpfung, 75% Wut oder Verärgerung über das, was gerade getan wird. und 66% Lustlosigkeit. Mhm.
Da schließt sich der Kreis.
Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist so das, was, warum Menschen Fehlzeiten haben. Ja. Nach Fehlzeiten kommt wahrscheinlich dann irgendwo dieses Wort Burnout oder ich bin erschöpft oder ich muss ganz raus. Das kommt aus erschöpft, aus Lustlosigkeit und aus Wut und Verärgerung.
Ja.
So. Und das hat ja relativ wenig mit Epikur zu tun, würde ich einfach mal so behaupten. Ne? Und ich denke, dieser Ansatz, den du fährst, den du auch hier mitgibst, zu sagen, ich muss nicht immer jedem sagen, wie viele Stunden ich gearbeitet habe.
Ja.
Du sprichst mit Managern und sagst, wie war deine Woche? Och, 80 Stunden habe ich gemacht. Kalender ist voll. Bin jeden Tag bis Anschlag. Und dann mal zu fragen, okay, bist du dann vielleicht ein schlechter Manager? Weil du arbeitest 80 Stunden, dein Kalender ist die ganze Woche voll. Ist vielleicht ein bisschen provokativ. Aber ich denke, dieser Gedankengang mal draußen ein Meeting zu machen, mal gemeinsam vielleicht im Park zu joggen, mal in den Berg zu gehen, dort Dinge zu besprechen als in diesem Meetingraum,
total,
hilft, um auch den Blickwinkel zu ändern. Und ich habe auch früher, so wie du, heute nicht mehr ganz so oft, aber in meinem alten Unternehmen, habe ich jeden Tag in Schwabing im Café Paolo früh 45 Minuten gesessen und habe mir den Tag aufgeschrieben, habe den Tag davor ein bisschen reflektiert, habe mir so Gedanken gemacht, wie du es vorhin gesagt hast, Strategie, was machen wir? Weil wenn du ins Büro kommst, dann schaffst du das nicht.
Ja.
Weil dann bricht dieser Tagesblues auf dich ein. Da will jemand das von dir und da will jemand das von dir und da will jemand das von dir. Und da muss man sich auch nicht rechtfertigen dafür, wenn man sowas macht. Das ist auch, wenn mal ein Mitarbeiter sagt, hey, pass auf, ich bin jetzt gerade, ich merke, ich muss mal 2 Stunden rausgehen. Oder kann ich ins Fitnessstudio gehen oder kann ich schwimmen gehen? Dann zu sagen, okay. Also ist das auch der Ansatz. Geh einfach mal.
Total.
Weil
total.
Mir nützt ja niemand was, der dann einfach da sitzt und eigentlich
merkt, um da zu sein
und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt wieder meine 10 Stunden voll gemacht.
Ja.
Vielleicht wäre der viel profitabler für uns, wenn der mal den Kopf freigekriegt.
Absolut.
Da die Offenheit zu haben.
Jetzt als Führungskraft ist ja auch deine Aufgabe zu geben.
Ja.
Aber du musst ja zunächst mal, muss es dir ja selber gut gehen. Also du musst ja erstmal auf dich selber achten. Also dass du selber fit bist, dass du glücklich bist. Glücklich ist ein bisschen groß, aber dass du zufrieden bist, dass du einen guten, gut im Leben stehst, ja? Dass du rund läufst. Und nur dann, wenn du dich selber gut fühlst, wie du vorher gesagt hast, Philipp, oder wenn es dir selber gut geht und du dich wohlfühlst, dann kannst du auch was abgeben. Mhm. Wenn du selber dich im Mangel fühlst, weil du gestresst bist, das merken ja auch die anderen, dann sagen sie, ja, boah, zum Philipp und zum René brauchst du halt nicht reingehen, der ist ganz gestresst.
Genau.
Aber wenn du reinkommst am Montag in der Früh, ja, leicht gebräunt, hast noch vielleicht noch einen Kaffee in der Hand, ein Sandwich oder verteilst erstmal so ein paar Schokoladen und sagst, hey, ich freue mich auf die Woche, wir werden viel Erfolg haben, lass uns das nutzen. Lass uns einen schönen Tag haben, aber lass uns auch Erfolg haben. Und ja, heute Mittag übrigens, ich gehe da und da zum Essen, wer will, geht mit oder so. Ja? Mhm. Und dann schafft man so einen Rahmen, wo Mitarbeiter auch gerne in die Arbeit kommen.
Unbedingt.
Und Schritt 2 ist natürlich dann, dass sie hier auch ihre Leistung bringen. Aber das ist kein Widerspruch.
Absolut.
Weil wenn jemand schon Angst hat und wenn jemand sagt, ich fühle mich unwohl, dann sagen wir in Sales, dann wie soll denn der einen Kunden für uns begeistern.
Ja,
nur ein Mitarbeiter, der selber glücklich ist, der auch von innen raus seinen Arbeitsplatz schätzt und die Firma schätzt, kann doch auch Kunden gewinnen.
Mhm, absolut. Also, wir gehen auf die Arbeit und dann nochmal nur kurzer Lifehack von mir. Nicht in die Arbeit, sondern auf Arbeit. Aber
auf Arbeit.
Wir sind schon so fast Richtung Schluss. Ja. Andi, jetzt habe ich noch so einen kleinen Höhepunkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Andi, du bist ja nicht nur Professor, Vertriebstrainer, Epikur-Anhänger, sondern du hast ein Startup gegründet.
Ja.
Du bist ja auch Unternehmer.
So ist es.
Du machst es ja nicht für die Wohlfahrt. Du willst ja irgendwo am Ende des Tages ein bisschen Geld verdienen.
Unbedingt.
Magst du uns mal kurz vorstellen, was du da jetzt schon wieder ins Leben gerufen hast?
Ja, also ich habe vor 3,5 Jahren gemeinsam mit 2 guten Freunden ein Startup gegründet im Kunstbereich. Die Firma heißt Trust in Arts, trustinarts.com. Und letztendlich ist unser Produkt Vertrauen. Der Kunstmarkt ist ja faszinierend und jeder hat sicherlich schon mal geliebäugelt damit, sich ein Kunstwerk zu kaufen. Aber wir alle als Käufer, wir wollen einen fairen Deal. Und wenn wir ein Kunstwerk kaufen, wollen wir sicher sein, dass dieses Kunstwerk echt ist, in Anführungszeichen. Und es geht schon bei 500 Euro los. Da muss man keinen Gerhard Richter kaufen für 12 Millionen, sondern ab 500 Euro sagt man, ich will das gar nicht wieder verkaufen, aber ich möchte einen fairen Deal. Und wir sorgen dafür, dass Käufer, sowohl private wie auch Sammler, wie auch institutionelle Käufer wie Banken, Wealth Management Gesellschaften Werke kaufen können, die vom Künstler selber zertifiziert sind als echt und sicher sind, dass sie dieses Werk auch bekommen. Also es ist ein Digitalunternehmen. Mhm. Wir haben einen Algorithmus, wir nehmen einen Fingerprint von einem Werk über eine App und der potenzielle Käufer kann zu Hause dann untersuchen, ob dieses Werk jenes ist, was der Künstler als echt gekennzeichnet hat. Das heißt auch für Museen, wenn ihr die Tageszeitungen verfolgt, oft werden ja bedeutende Werke ausgetauscht. Mhm. Ja, dass jemand über Nacht oder in vielen Nächten ein Werk einfach nachmalt oder beim Restaurator das Werk nachgemalt wird und sowas alles kann nicht mehr passieren, weil man das Werk 1:1 wiedererkennen kann. Das nimmt ziemlich Dynamik an und wird immer populärer, gerade jetzt durch KI, weil jetzt KI immer besser fälscht. Man braucht jetzt KI selber, kann fantastische Fälschungen reproduzieren. Mhm. Aber warum wir da sicher sind, ist, wir nehmen die Oberflächenstrukturen auf von einem Werk. Also wir können zum Beispiel 1 Million leerer Blatt Kunstdruckpapier, wo nichts draufgegeben ist, können wir unterscheiden. Nur wenn wir einen Ausschnitt nehmen, in der Größe von einem Fingernagel. Und einen Ausschnitt nehmen heißt von uns, da so ein Foto zu machen. Und dieses Foto wird ganz stark verdichtet. Und wir wandeln diese Information um in einen digitalen Code und vergleichen dann die Codes.
Super, vielen Dank.
Und ich glaube, Andi, da schließt sich halt so ein bisschen auch der Kreis von heute, ganz am Anfang von der Aufnahme, dass du es ja doch immer wieder schaffst, da neue Leidenschaften für dich zu finden. Und ich glaube, allein über das Thema IT vom Feinsten, Digitalisierung kombiniert mit einer Branche, wo man wahrscheinlich das nicht annehmen würde, dass es sowas überhaupt noch braucht. Also ich wusste nicht, dass es da nicht schon lange irgendwelche Verifikationsoptionen gibt. Und dass du da gemeinsam jetzt eben auch mit Freunden was gegründet hast, super beeindruckend. Und du hast ja sichtlich Freude, sichtlich Lust dabei. Ja. Deswegen danke, dass du das mal so als kleinen Teaser nochmal genannt hast, vielleicht nochmal für eine separate Folge. Ich nehme auf jeden Fall mit, nochmal diesen Raumbüro mal nochmal zu hinterfragen. Also wir haben ja eine Remote-First-Organisation aufgebaut, wo ich ja auch immer mehr denke, hey, wäre schon nett, wenn man sich häufiger sieht, aber jetzt nicht unbedingt am Schreibtisch, wie du sagst, sondern vielleicht auch mal rauszugehen, weil man da ganz andere Ideen hat und auch nochmal ganz anders, glaube ich, auch ins Gespräch und in den Kontakt tritt. Und natürlich das Thema Selbstmanagement, Selbstführung, um andere zu führen. Das wird mich jetzt noch einige Zeit begleiten nach dem Gespräch. Vielen Dank.
René, was nimmst du mit? Was nehme ich mit, Philipp? Danke für die Frage. Ich würde nachher versuchen, mit dir in den Lustgarten zu kommen.
Oh.
Um unser Glück zu suchen.
Also ich finde, wir haben schon so eine Art Lustgarten, dieses Studio.
Ja, und dann habe ich gerade, ich habe überlege, wie viel Sales ich machen muss für einen Gerhard Richter.
Es gibt auch Drucke,
es sind weniger. Das nehme ich mit. Aber nein, vielen Dank, sehr inspirierend, weil ich glaube, dieser Ansatz, anders zu managen, anders zu führen, als es vielleicht die alte Welt gemacht hat und einen guten Mix hinzubekommen, ist gut und auf sich selbst zu achten. Ich glaube, wenn du zuerst mit dir selber im Reinen bist und dieses Gefühl ausstrahlst, kann dein Team am Ende des Tages auch daran partizipieren. Mhm. Wenn du die ganze Zeit rumläufst, wie als wenn es dir nicht gut geht, glaube ich, warum sollen die anderen dann auf einmal lächeln?
Ja, genau.
Andi, vielen Dank. Es war sehr inspirierend.
Ich danke euch.
Ich glaube, wir setzen es fort.
Gerne.
Wo auch immer, auf welches kleines, helles, sag ich.
In deinem Garten.
In meinem Garten.
In Philipps Garten.
Wünschen wir uns eine gute Zeit. Ihr findet uns wie immer auf allen Social Media Plattformen, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr findet natürlich auch Andis Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn euch Herz und Fuß gefällt, abonniert uns, schreibt uns, Daumen hoch. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Philipp. Es war mir ein Vergnügen.
Mir auch. Vielen Dank und uns allen einen gelungenen Tag.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.